Wir sind heute hier mit einer neuen Podcast-Folge und heute geht es um das Thema Selbstorganisation. Dafür habe ich heute die liebe Patricia von der Neuen Narrative zu Gast und ich freue mich riesig, dass wir heute zusammen die Möglichkeit haben, in die Welt der Selbstorganisation einzutauchen, zu schauen, wie es bei euch funktioniert, wie ihr es lebt, was ihr vielleicht aber auch schon für Grenzen erkannt habt oder wo ihr Anpassungen vorgenommen habt. Einfach mal da ein bisschen ja, reinzuschauen in die Selbstorganisation und damit alle Hörerinnen dich auch kennenlernen können, würde ich dich gleich ganz zum Anfang bitten, dass du dich einmal ganz kurz vorstellst und ich würde dir auch gerne gleich eine Frage noch mitgeben, die wir gern allen unseren Gästen stellen, nämlich welche Menschen und Ereignisse haben denn ganz speziell deinen Lebensweg geprägt?
Hallo, liebe Mandy. Danke für die Einladung. Ich bin ein bisschen nervös, ich sage es vorweg, aber das ist, glaube ich, total okay.
Ja.
Ich bin sehr gut. Ich bin Patricia, ich bin 31, lebe in Berlin und finde es total schön, dass ihr direkt so ein bisschen deep wartet. Bei mir wird es tatsächlich recht klassisch sein. Meine Familie wahrscheinlich, vor allen Dingen mein Papa, der trotzdem er nur in Anführungsstrichen Volksschulabschluss, das hieß früher so, ich glaube, heute sagt man Hauptschulabschluss, hat super weltoffen und wissbegierig ist und heute mit seinen 75 Jahren wahrscheinlich einer der reflektiertesten Männer in meinem Leben ist, die ich so kenne. Und es gibt mir irgendwie total viel Hoffnung, dass man im Alter auch noch Neues entdecken kann und viel lernen kann. Und genau, das ist auf jeden Fall jemand, auf den ich sehr stolz bin und der mir sehr geholfen hat auf meinem Lebensweg. Und Nummer zwei, das Ereignis, das meinen Lebensweg wahrscheinlich am maßgeblichsten geprägt hat, ist wohl am ehesten die Tatsache, dass ich recht jung Mama geworden bin. Also mit 25 und das Ganze auch noch ungeplant. Meine jetzt fast 5-jährige Tochter motiviert mich aber tatsächlich jeden Tag total dazu, ein netter, guter, feiner Mensch zu sein und ein Vorbild zu sein. Und das ist, glaube ich, für mich so das Ereignis, was mich ongoing weiterhin gerade prägt und geprägt hat.
Genau,
Genau.
sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank für deine kurze Vorstellung. Sehr, sehr schön auch, was du über deinen Papa sagst. Ich war sehr berührt. Genau, also vielleicht magst du noch mal kurz was sagen zur neuen Narrative. Also ich weiß, wer die neue Narrative ist, weiß, was dahinter steckt, aber vielleicht der eine oder andere, der diesen Podcast hört, vielleicht nicht. Deswegen wäre es vielleicht gut, wenn du noch mal ganz kurz sagen könntest, was ist denn die neue Narrative und welche Rolle nimmst du denn bei der neuen Narrative ein?
Sehr gerne. Neue Narrative ist ein kleiner Verlag in Verantwortungseigentum. Gestartet sind wir 2017 mit dem ersten Magazin. Mittlerweile kommen wir dreimal im Jahr pro Jahr raus und im Magazin beschäftigen wir uns primär mit allen Themen rund um das Feld der neuen Arbeitswelt. Also Thema Purpose, Fokus, Co-Kreation, Beziehungen, aber auch Führung. Im April erscheint dann unsere 20. Ausgabe. Ich kann es kaum glauben. Zu einem sehr spannenden Thema, das ich natürlich nicht verraten darf, aber es wird wieder super spannend. Und mittlerweile sind wir als Neue Narrative eben viel mehr als nur ein Magazin, sondern wir haben wirklich den Anspruch, mit unseren Produkten Menschen dazu zu befähigen, eine bessere Wirtschaft zu gestalten. Das machen wir primär klar mit dem Magazin, welches es auch nur im Abo gibt und nicht im Magazinhandel. Sondern um auch diese organisationale Ebene zu berühren, machen wir das auch in Form mit einer Tool-Plattform, also Nine Spaces heißt das. Und Nine Spaces ist die Tool-Plattform, wir nennen es für New Work und Organisationsentwicklung. Hier bedienen wir eben die Themen wie Strategie, Purpose, Meetingkultur, Beziehungen und machen Inhalte direkt anwendbar, beispielsweise mit Miro-Boards und Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Versuchen so eben dieses Thema vom Magazin langsam auf die organisationale Ebene zu überführen. Und zuletzt meine Rolle. Gestartet bin ich mit der Rolle B2B Sales. Das hört sich total all an, bedeutet aber eigentlich, dass ich Organisationen berate mit unseren Produkten. Das heißt, ich zeige ihnen unsere Tool-Plattform, Nine Spaces, stelle sie ihnen vor und gucke, wie wir mit unseren Inhalten eben Impact haben können in den Orgas. Seit dem 1.1. bin ich jetzt auch Product Ownerin. Das hört sich auch total toll an, finde ich. Unseres Branding-Bundles. Also ich habe die schöne Aufgabe, unsere Branding-Formate, beispielsweise unsere Ausgabenpartnerschaft, wo ihr auch schon dabei wart, was mich sehr gefreut hat, weiterzuentwickeln und weiterzubringen und noch besser zu machen, damit eben nicht nur die LeserInnen hier eine gute Zeit mit haben, sondern auch unsere PartnerInnen wirklich einen Mehrwert spüren. Genau, das sind meine Rollen.
Oh, sehr schön. Ja, genau, du hast gerade schon gesagt, wir waren auch schon ein stolzer Ausgabenpartner, nämlich zur Ausgabe zum Thema Sprache. Das fanden Christina und ich damals großartig, weil die neue Narrative, wie du schon sagst, halt einfach für uns das Magazin schlechthin ist für die neue Arbeitswelt. Es ist immer super viel Inspiration, die man dort drin findet, viele Möglichkeiten. Ja, Sachen mal kennenzulernen und auch mit eurem Glossar gibt ihr da ja auch relativ viel noch an Orientierungen, erstmal überhaupt sich mit neuen Begrifflichkeiten auseinanderzusetzen. Also von daher sind wir auf jeden Fall große Fans.
Schön.
Und vielleicht wollen wir gerade direkt reinstarten zum Thema Selbstorganisation. Soweit ich weiß, seid ihr ja auch holokratisch organisiert. Das heißt, magst du uns vielleicht mal mit auf die Reise nehmen, wie ihr dann bei der neuen Narrative überhaupt die Selbstorganisation gestartet habt und welche Schritte ihr vielleicht unternommen habt, um erstmal überhaupt Selbstorganisation zu etablieren oder zu leben?
Gerne. Also vorweg, ich bin jetzt seit fast 2 Jahren bei Neue Narrative. Das heißt, so die ganz, ganz groben Anfänge, da war ich noch gar nicht dabei, aber ich kann euch natürlich gerne erzählen, wie das bei mir jetzt im Speziellen war. Grundsätzlich wollen wir eben nicht nur über neue Arbeitsformen sprechen, sondern wir wollen das auch selbst leben. Ich glaube, nur so können wir authentisch diese Inhalte befürworten. Neue Narrative war tatsächlich mein erster Vollzeitjob nach der Uni. Das heißt, das Thema Selbstorganisation war für mich komplett Neuland. Gestartet bin ich in meiner ersten Woche mit einem Onboarding-Board. Das war auf Notion, das sah sehr schick und schön aus, auf dem ich dann schrittweise Stationen und Aufgaben abarbeiten konnte. Darin konnte ich dann schon ganz gut ablesen, wie die Arbeit bei NN so aussehen wird, nämlich eigenverantwortlich und mit und durch meine eigene Führung. Gleichermaßen war ein fester Bestandteil, dass ich am Ende des Prozesses auch Feedback geben durfte. Das hat mich zu dem Zeitpunkt auch ja nicht überrascht, aber ich fand das sehr schön, dass der Prozess eben nicht in Stein gemeißelt war, sondern ich den potenziell iterieren konnte mit meinem Feedback. Dann ging es dann so weiter in den nächsten Wochen, habe ich Sparring mit meinem Teamlead, vor allem die meine fachliche und emotionale Mentorin und Begleiterin war, mein Rollenbild verfeinert. Und um die Selbstorga im Unternehmen zu etablieren, ist bei uns das Rollenbild tatsächlich ganz elementar. Also das ist sozusagen die Grundlage, von der wir ausgehen, wenn wir selbst organisiert arbeiten. Ganz kurz, um das zu sagen, das Rollenmodell ist tatsächlich, wie gesagt, der wichtigste Bestandteil. Statt den herkömmlichen Positionen, die wir so aus klassischen Orgas kennen, gibt es bei uns Rollen, die sind viel kleinteiliger als Positionen und lassen sich dann stärker an die Bedarfe und Bedürfnisse im Team anpassen. Das heißt, immer wenn es ein Vakuum gibt, also es zeigt sich in einem Teammeeting, dass nie jemand die Moderation führt beispielsweise, dann schaffen wir eben eine Moderationsrolle. Und wer eben diese Rolle innehat, je nach Kontext, trifft dann auch die Entscheidung. Und das ist eben ganz wichtig, wenn wir dann auch über Rollen und Selbstorga und Macht nachdenken. Bei uns bedeutet das, es gibt keine Top-Down-Planung, sondern wir entscheiden aus der Rolle heraus. Wenn ich zum Beispiel jetzt in der B2B-Sales-Rolle oder in der Branding-Bundle-Product-Ownerin-Rolle eine Entscheidung treffen möchte oder diese treffe, darf ich das auch aus eigenen Stücken. Natürlich sollte das nicht irgendwie entgegen des Unternehmens-Purposes sein oder der Organisation schaden. Aber wenn zum Beispiel ein Co-Founder sagt, er findet das blöd oder er hat eine Spannung damit, dann darf ich natürlich trotzdem mit dieser Entscheidung weitergehen, weil ich eben mit der Rolle auch die Entscheidungsmacht innehabe. Das heißt, bei uns Selbstorganisation wird ganz stark von diesem Rollenmodell gestützt und bedeutet, dass Verantwortlichkeit und Entscheidungsmacht transparent und kompetenzbasiert verteilt wird.
Sehr, sehr spannend. Also ich finde es schön, dass du ja schon gesagt hast, gerade von vornherein dieses Thema Selbstführung und Eigenverantwortung, dass bei euch das auf jeden Fall integrale Bestandteile sind. Aber auch dieses Thema Rollenbild, ne? Ich weiß nicht, wie ihr bei
Ja.
euch die Rollen definiert. Also ich kenne es jetzt ganz klassisch, dass man ja einen Purpose hat für diese Rolle. Also es gibt einen Zweck der Rolle und dann natürlich auch, wie du gesagt hast, gewisse Verantwortlichkeiten und auch Aufgaben. Und auch das finde ich immer wieder schön, wie du schon angesprochen hast, ne? Wenn ich dann nachher auch Autonomie habe, dass ich überhaupt auch diese Rolle ausleben kann. Finde ich total
Absolut.
schön. Und auch dieses Thema Sinnstiftung. Also ziemlich cool. Ich bin ein Riesenfan, in Rollen zu arbeiten. Von daher, meistens bin ich, also ich arbeite mit Christina auch so, aber ansonsten bin ich ja eher in der Trainerrolle unterwegs. Das heißt, ich begleite ja auch Unternehmen. Aber das mal in einem größeren Konstrukt jetzt wie bei euch zum Beispiel auch tagtäglich erleben zu können, ist natürlich auch super cool. Okay, das heißt, du bist von vornherein eigentlich direkt in die Selbstorganisation gestartet, hast da auch relativ schnell deinen Anschluss gefunden über dieses Board. Gab es dann aber, abgesehen von diesem Board, und du hast ja auch gesagt, es war für dich alles komplett neu, vielleicht auch gewisse Herausforderungen oder vielleicht auch Stolpersteine auf dem Weg zur Selbstorganisation?
Auf jeden Fall. Also eine Herausforderung für mich war vor allen Dingen, das hat jetzt nichts mit uns zu tun, aber in der Außenwahrnehmung ganz oft muss man viel erklären, was ist denn Selbstorganisation? Ach, bedeutet das, wir machen es uns schön und bei uns gibt es keine Hierarchien. Das ist natürlich falsch, denn im Kern hat die Selbstorganisation total viele Regeln und hat ganz, ganz viel mit Prozessliebe zu tun. Im besten Fall gibt es eben aber keine Positionshierarchie, aber eine Kompetenzhierarchie. Das finde ich eine Herausforderung, wenn man so mit der Außenwelt in Kontakt tretet. Ich glaube aber auch, dass der Weg in die Selbstorganisation nie wirklich aufhört. Also es ist ein anhaltender Prozess, was, und das ist meine ganz persönliche Meinung, mit auch der Art der Auslegung von Selbstorganisation zu tun hat. Das ist wahrscheinlich auch mit diesem Begriff, also Selbstorganisation, da ist das Individuum ganz stark drin. Und das finde ich manchmal auch ein bisschen schwierig, weil das Individuum wird sehr stark in die Verantwortung genommen, Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen. Das ist einerseits ganz, ganz toll, da man sich als Mitarbeitende sehr empowered und involviert fühlt. Andererseits kann das aber auch einfach sehr viel sein, vor allen Dingen für mich jetzt beispielsweise als Berufseinsteigerin oder andere. Man identifiziert sich sehr stark mit dem, man tut. Man ist ein wichtiger, entscheidungsfähiger Teil der Organisation und man entscheidet eben wirklich aktiv mit. Das kann mit Sicherheit super herausfordernd sein und war es auch zum Teil für mich. Deswegen finde ich vor allen Dingen auf einer organisationalen Ebene zu deklarieren, was Selbstorganisation ist, das zu leben und das zu fördern, abseits vom Individuum, das finde ich total wichtig. Also welche Verantwortung übernimmt die Organisation auf so einer Metaebene für die Mitarbeitenden? Wie stellen wir sicher, dass alle zum Beispiel auch das Gleiche von Selbstorganisation unter Selbstorganisation verstehen? Das ist keine direkte Grenze, aber mit Sicherheit sehr herausfordernd, ja.
Ja, also dieses Thema gemeinsame Sprache kann ich definitiv unterschreiben. Auch Christina und ich haben ja damals die Erfahrung gemacht in einem Konzern, wo es um agile Arbeitsweisen ging, dass auch unter Agilität ganz viel Unterschiedliches verstanden wurde.
Absolut.
Und um überhaupt da in eine Richtung zu laufen, das auch, ich sag mal, ja, gut, ja, das anzugehen, dass die gemeinsame Sprache das absolute Fundament. Und was ich auch gerade schön finde, es gibt natürlich auch viele, wie sage ich, Vorurteile gegenüber der Selbstorganisation, wie du es gerade gesagt hast, ne? Also zum Beispiel, wenn Christina und ich Selbstorganisationen trainieren, gibt es oftmals auch dieses Vorurteil, wie du schon gesagt hast, ach, da macht ja jeder, was er will. Aber
Genau.
dass Selbstorganisation ganz viel auch mit, wie du gesagt hast, mit Prozess und mit Disziplin zu tun hat, wird an ganz vielen Stellen gar nicht gesehen und natürlich auch dieses Thema, ich übernehme ganz viel Verantwortung, was auf der einen Seite schön sein kann, weil ich halt einfach meinen Beitrag leisten kann, aber auf der anderen Seite natürlich ich jetzt keinen doppelten Boden habe, wie zum Beispiel, ich sage jetzt mal, in Unternehmen, wo es wirklich nach Position entschieden wird, ne? Also wo du keine kompetenzbasierte Hierarchie hast. Genau, vielleicht noch eine Frage, Selbstorganisation wird ja an vielen Stellen auch immer noch gern gesehen als, ich sage jetzt mal, reines Toolkit oder Werkzeugkasten. Also ich habe gewisse Methodiken, die ich verfolge. Aber bei Selbstorganisation spielt ja auch das Thema Unternehmenskultur eine entscheidende Rolle. Und du hast es auch gesagt, schon purpose-driven. Das heißt, auch gewissen Purpose sollte es geben in der Organisation, aber auch vielleicht Werte und Prinzipien. Ist dann bei euch eine gewisse Kultur oder Werte und Prinzipien, die euch da unterstützen in der Selbstorganisation?
Auf jeden Fall, richtig gute und wichtige Frage. Bei uns, also bei einer Narrative, funktioniert Selbstorganisation tatsächlich nur mit einem gemeinsamen Ziel und einer gemeinsamen Ausrichtung. Das wäre in unserem Fall, ist natürlich nicht bei jedem so, unser Purpose, also unser Sinn und Zweck, wieso gibt es uns, an dem wir unser tägliches Handeln, unsere Strategien, unsere Ziele, unsere Rollen messen und ausrichten. Zudem stützen wir unsere Organisationsform mit ganz klaren Werten, damit auch abseits von diesen Prozessen und Policies ein gewisser, ich nenne es jetzt mal Code of Conduct, sichergestellt wird. Zum Beispiel ist ein ganz wichtiger Wert von uns Mensch zuerst. Das heißt, wirklich auf Augenhöhe miteinander sprechen. Wir sind alles Menschen. Geht bitte auch dementsprechend miteinander um. Und wie gesagt, die Basis ist natürlich das Rollenbild für Entscheidungen, für Verantwortung in der Selbstorga. Und um hier halt auch sicherzustellen, dass die Rollen an die tatsächlichen Bedarfe des Teams angelehnt sind, machen wir zum Beispiel auch alle 6 Wochen ein teaminternes Governance-Meeting. Also es gibt zum einen diesen Purpose, an dem wir uns orientieren, dann gibt es Werte, aber es gibt auch diese Instanzen und Kontrollmechanismen, um immer wieder zu checken, sind denn die Rollen noch up to date? Brauchen wir denn wirklich so viele Rollen? Also wir neigen manchmal auch dazu, ein bisschen zu viele Rollen zu haben und dann müssen wir alle 6 Wochen schauen, hey, irgendwie haben wir die letzten 6 Wochen überhaupt gar nicht auf dieser einen Rolle zum Beispiel gearbeitet. Lass uns die doch mal auf inaktiv stellen. Oder es gibt ein neues Verantwortungsvakuum. Vielleicht brauchen wir hier mal eine Rolle, um wirklich auch on the go zu gucken, was sind die Bedarfe des Teams und hier flexibel auch darauf reagieren zu können. Was mir dabei immer wieder auffällt und was ich sehr schön finde, was mit Sicherheit auch damit zu tun hat, dass wir noch ein recht kleines Team sind. Generell ist es in der Selbstorganisation möglich, schnell Dinge zu entscheiden oder zu testen. Und das gibt uns natürlich so eine ja, Gewandtheit, Schnelligkeit, Flexibilität und das mag ich total. Also ich muss nicht lange warten, wenn ich irgendwas machen will, sondern ich kann Lean etwas testen und dann Learnings ableiten und dann auch weitermachen.
Ja, cool. Ja, also das, was du gerade ansprichst, diese Schnelligkeit und auch zu reflektieren, finde ich auf jeden Fall ziemlich cool. Also gerade das Thema auch Retrospektiven, die eigene Zusammenarbeit auch nochmal zu reflektieren, finde ich auch sehr, sehr wichtig. Du hast es gerade gesagt, ihr habt ja jetzt eine Strategie oder auch gewisse Werte und Prinzipien. Wenn bei euch jetzt neue Mitarbeiter ins Unternehmen reinkommen, wie wird dann quasi der neue Mitarbeiter genau auf diese Reise genommen? Also gibt es dann Schulungen, wo es oder Schulungen, ich sage jetzt mal Seminare, wo den neuen Mitarbeitern Werte und Prinzipien vorgestellt werden? Oder wie holt ihr da die neuen Mitarbeiter an Bord?
Dadurch, dass Menschen sich primär bei uns bewerben, weil wir eben so arbeiten, wie wir arbeiten, sind es häufig sowieso Leute, die so ein bisschen aus der Selbstorganisationsbubble kommen und die richtig Bock auf diese Themen haben. Aber wir versuchen schon in unserem Bewerbungsprozess die richtigen Fragen zu stellen, zu gucken, ob jemand, selbst wenn der kompletter Newbie ist, so wie ich es war, gewisse Aspekte in sich trägt, wo man sagt, hey, der könnte richtig gut mit uns funktionieren und mit der Art und Weise, wie wir uns strukturieren. Das ist vielleicht am Anfang sogar ein Stück weit Bauchgefühl. Da gibt es jetzt keinen Fragebogen, den wir vorausgefüllt haben. Aber natürlich sollte jemand schon offen sein für diese Art von Organisation und eigenverantwortlich arbeiten können und proaktiv sein, auf jeden Fall. Dennoch wird erstmal eine Person aufgrund seiner oder ihrer fachlichen Kompetenz eingestellt und dann schauen wir, wie wir das mit der Selbstorganisation on the go weiterentwickeln. Ich war, wie gesagt, absoluter Newbie und wir stellen auch nicht nur Selbstorga-Profis ein. Was mir total am Anfang geholfen hat, waren unsere Audio-Trainings zum Thema effektive Selbstführung und GFK, also gewaltfreie Kommunikation. Da war es dann auch wieder so, dass wir eben nicht eine Schulung oder ein Seminar hatten, sondern es ist ein geführtes Audio-Training, das man sich dann anhören kann, wenn man auch gerade Zeit hat. Also wirklich Thema wieder Flexibilität, Eigenverantwortung. Darin hat man über die verschiedenen Mindsets gelernt, was bedeutet Selbstführung, was bedeutet effektiv sein, wie kann ich mir einen guten Wochenplan schmieden. Also Sachen haben mir schon sehr geholfen am Anfang. Und ich finde, vieles lernt man tatsächlich einfach on the go. Also wie führen wir Meetings? Wie treffen wir Entscheidungen? Wie wählen wir neue Rollen? Wie kommunizieren wir miteinander? Wie setzen wir Projekte auf? Wie messen wir Projekte? Wie machen wir Strategie? Das ist, glaube ich, der größte Teil, in dem man wirklich lernt. Also dieses klassische Learning by Doing. Genau. Also eine Maßnahme gab es tatsächlich, die hieß Freischwimmer. Die wurde von unserem People and Ops Kreis ausgerichtet. Und da haben wir eben die Grundsteine der Selbstorganisation schon nochmal durchgenommen. Das war natürlich auch nochmal ein tolles, tolles Format. Meiner Meinung nach ist aber wirklich das Allermeiste on the go. Also wie wir Dinge machen und dann geht es auch sofort in die operative Umsetzung.
Aber ich glaube, ich konnte mir halt vorstellen, dass das genau vielleicht auch nachher der Key ist, ne? Also ich kenne es jetzt aus größeren Unternehmen, dass dann zum Beispiel Selbstorganisationstrainings gemacht werden. Und dann
Ja.
aber genau das Thema, du kannst es dann halt, kriegst dann nicht den Transfer hin, weil es halt im Unternehmen noch nicht so gelebt wird. Das heißt, du kriegst die operative Umsetzung gar nicht hin. Das ist natürlich bei euch dann ein Riesenvorteil, wenn du dann das, was du gelernt hast, auch gleich eins zu eins anwenden kannst. Ich weiß, du hast gesagt, die neue Narrative war jetzt bei dir auch der erste Job. Das heißt, für dich bist du quasi von vornherein mit der Selbstorganisation ins Berufsleben gestartet. Hast du vielleicht trotzdem irgendwie ein paar Anhaltspunkte, wo du sagen kannst, die kompetenzbasierte Führung ist allerdings besser oder hat gewisse Vorteile gegenüber den, ich sage jetzt mal, klassischen Organisationsstrukturen, traditionellen Organisationsstrukturen, wo ja doch noch oft gelebt wird, oben wird gedacht und unten wird gemacht. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen differenzieren, erklären, warum vielleicht die kompetenzbasierte Führung doch Vorteile hat?
Ja, gerne. Also ich selbst bin keine Führungskraft, daher kann ich dazu natürlich nur bedingt was sagen, aber ich bin on the receiving end sozusagen. Also ich habe eine Teamlead. Generell sind unsere Teamleads viel weniger ManagerInnen und viel mehr Coaches und PotenzialentfalterInnen, würde ich sagen. Überspitzt sagen wir manchmal sogar, wenn das Leadership bei NN dann erfolgreich ist, wenn die Leadrolle möglichst wenig zu tun hat. Ich habe hier ganz, ganz viel Vertrauensvorschuss, ermutigende Worte, wenig Kontrolle genossen. Und bevor es konkrete Lösungsvorschläge oder Anweisungen gegeben hat, wird immer eine coachende Haltung eingenommen, damit man vielleicht auch selbst auf eine gute Lösung kommt. Und ganz wichtig, was mir auch aufgefallen ist, ist, unsere Führungskräfte stellen sich selbst und die Orga-Prozesse immer in Frage. Also sie suchen nie den Fehler sofort bei den Mitarbeitenden in dem Fall. Wir sind natürlich auch super kleine Teams, aber ich erinnere mich da an eine Situation, da habe ich einen Fehler gemacht und habe das dann meiner Teamlead ganz transparent via Slack geschrieben und noch jemand anderes war im Thread, der das auch wissen musste und habe mich entschuldigt, habe eben Besserung gelobt, wie man das eben aus dem hierarchischen Kontext so kennt. Und sie meinte dann so, hey, der Fehler liegt nicht bei dir, das ist ein Prozessfehler, lass uns nochmal den Prozess angucken. Und wir iterieren den dann so, dass der Fehler nicht nochmal passiert. Vielen Dank, dass du das so transparent geteilt hast. Und das war für mich so ein schöner Aha-Moment. Also Shoutout at Marlene Beckmann. Das war wirklich so ein Moment von, okay, das bedeutet Leading by Example. Das bedeutet mit gutem Beispiel vorangehen und den Fehler eben nicht den Mitarbeitenden suchen, sondern vielleicht in Prozessen oder vielleicht bei sich selbst oder in den Umständen, im Kontext. Und das unterscheidet uns, glaube ich, sehr stark von diesem klassischen Leadership-Modell. Also viel Selbstreflexion, viel mit gutem Beispiel vorangehen und eben einen guten Rahmen schaffen, damit alle Rollen bestmöglich arbeiten können.
Ja, auf jeden Fall sehr, sehr cooles Beispiel. Vielen Dank dafür, dass du da aus dem Nähkästchen plauderst. Vielleicht mal noch die Frage, du hast es jetzt gerade gesagt, du hast einen großen Vertrauensvorschuss genossen. Christina und ich stellen auch immer wieder fest, wenn wir mit Teams arbeiten, dass es doch hier und da immer noch gerne auch an Vertrauen mangelt. Also dass dann doch eher Misstrauen vorhanden ist und dadurch vielleicht gewisse Prozesse unnötig mit Kontrollinstrumenten noch überhäuft werden, dass man extremst lange Schleifen dreht, etc. Habt ihr auch, ich sage jetzt mal, gewisse Methodiken, Bestandteile im Daily Doing, wo ihr sagt, so fördert ihr im Unternehmen Vertrauen?
Ja, also wir haben einen Emotionscheck-in, der ist total offen und abseits von, es geht um Projekte und KPIs und wie weit sind wir mit diesem Objective jetzt, um einfach Räume zu öffnen. Wir sind eine Remote-First-Company, das heißt, wir sehen uns nicht im Office, was mit Sicherheit Herausforderungen mit sich bringt. Und wir versuchen aber trotzdem Räume zu schaffen, in denen dieser informelle Austausch gefördert wird. Wir haben zum Beispiel nach unserem All Hands, das ist einmal im Monat, auch einen Watercooler, wo man noch mal ein bisschen drin bleiben kann, sagen kann, ach, das war ja lustig, was du im Check-in gesagt hast. Wie geht's dir denn überhaupt? Wir haben auch einen Mechanismus via Slack, das ist unser Donut, der macht random ausgewählte Dates mit Menschen, mit denen du normalerweise vielleicht nicht reden würdest. Das ist total schön, weil so komme ich persönlich wirklich in Kontakt mit beispielsweise unserem Finanzteam, mit dem ich sonst nur dahingehend rede, dass ich sage, hey, kannst du die Rechnung bitte noch mal ein bisschen zurückhalten oder so. Und das ist ein total schöner Moment. Das gilt es natürlich auch aufrechtzuerhalten, weil im Daily Business ist man operativ eingespannt und dann drückt man den Donut auch manchmal weg, aber es gibt ihn und wir nutzen ihn auch gerne und genau.
Ah, sehr cool. Ja, also vor allem mit dem Aspekt, dass du gesagt hast, ihr seid ja jetzt also vordergründig oder im Remote unterwegs. Das heißt, ihr habt gar
Ja.
keine, ich sag jetzt mal, gemeinsame Fläche oder so, wo ihr aufeinander trefft, wo ihr die Möglichkeit habt, auch vielleicht mal zwischen den Meetings zu sprechen. Ne? Also ich meine, auf der Fläche läufst du dir vielleicht auch mal über den Weg oder sonstiges. Aber umso schöner zu sehen, dass es dann halt ja doch Formate gibt bei euch, die dann quasi genau das unterstützen. Vielleicht noch eine Frage, wie sage ich, also du hattest es schon gesagt von vornherein, wenn ich anfange bei der neuen Narrative, ist das Thema Eigenverantwortung von vornherein präsent. Das heißt, das ist das quasi, das ist ein Eckpfeiler ja eurer Arbeit, eures Rollenmodells. Und vielleicht jetzt mal direkt auf dich bezogen, spürst du, dass diese Form der Selbstorganisation deine Motivation und dein Engagement als Mitarbeiter auch steigert, was es mit dir macht?
Absolut. Ich kann mich total gut an mein erstes Jahr bei NN erinnern und daran, dass ich Lust hatte auf neben Kundinnen-Calls und die B2B-Sales-Rolle auszuführen, auch auf Events zu gehen und über uns und unsere Produkte zu sprechen. Und die Tatsache, dass ich dann einfach ein Rollenproposal schreiben konnte und kurz darauf selbst auf Events gehen konnte und Impulse geben durfte, hat mir ein mega gutes Gefühl gegeben. Ich habe mich total gebraucht gefühlt. Ich habe mich als wichtiger Teil der Organisation gefühlt. Ich hatte die Entscheidungsmacht, selbstständig auf Events zu gehen und zu entscheiden, über welche Themen ich gerne sprechen möchte. Und das stärkt auf jeden Fall die Motivation und das Engagement. Also ich würde schon sagen, dass mir das einfach ein richtig, richtig gutes Gefühl gegeben hat und das Gefühl von gebraucht werden. Ich glaube, das kann jeder Mensch unterschreiben, dass das ein cooles Gefühl ist. Genau, ja.
Ja, also dann auch gerade so ein bisschen dieses Thema, ich kann meinen Beitrag leisten. Ne? Also das ist ja zumindest, was ich
Auf
jetzt
jeden
kenne, was
Fall.
bei mir auch immer wichtig ist, das Thema Sinnstiftung und auch, dass ich auch sehe, dass ich einen Beitrag dazu leiste. Du bist jetzt 2 Jahre bei der neuen Narrative. Gab es bei euch in der Zeit auch schon mal Situationen, wo ihr mit der Selbstorganisation an Grenzen gekommen seid? Also wo ihr gesagt habt, okay, hier müssen wir vielleicht doch noch mal eine Schleife drehen, eine Anpassung machen, oder hier müssen wir vielleicht auch einfach für uns das Rollenmodell anpassen, etc.
Jein, ja. Ich kann das wahrscheinlich nicht pauschal sagen, aber mit Sicherheit gibt es diese Grenzen. Ich für mich kann sagen, wir leben in einer super komplexen Welt. Ich habe eine kleine Tochter, ich ziehe die allein groß, ich arbeite Vollzeit. Das ist schon sehr viel und ich bin da nicht alleine mit. Neben den ganzen anderen verrückten Sachen, die auf der Welt so passieren. Und das fordert Menschen sehr heraus. Das heißt, es ist eine Herausforderung, Menschen nicht zu überfordern und gute Kontrollmechanismen. in der Orga zu haben, die eben sicherstellen, dass Menschen sich nicht überarbeiten oder sogar im Burnout, eben weil sie ihre Arbeit so toll finden und eine hohe Identifikation verspüren. Das sehe ich schon als Herausforderung. Ob das die Grenze ist, kann ich gar nicht sagen. Aber dieses enge Arbeiten mit Purpose und mit Sinnstiftung, das ist natürlich auch ein Nährboden oder Herausforderung eben für Menschen, die ihre Arbeit so sehr lieben, da auch klare Grenzen zu setzen. Deswegen finde ich es umso wichtiger, dass Organisationen eben sich darüber bewusst sind, dass Selbstorganisation keine individuelle Aufgabe ist, sondern eben auf der Metaebene durch gewisse Maßnahmen, Tools, Menschen auch geschützt werden müssen. Genau, das kann ich auf jeden Fall dazu sagen. Wir haben da jetzt keinen konkreten Case gehabt, wo wir gesagt haben, oh, wir müssen unser Modell jetzt anpassen. Aber ein Case ist zum Beispiel, unsere People and Culture Managerin schreibt uns ganz proaktiv an, wenn wir unseren Urlaub nicht nehmen und nicht, weil die Tage dann irgendwie verfallen, sondern weil sie halt auf unser Wellbeing schaut und sagt so, hey, ich beobachte, dass du gerade beispielsweise sehr gestresst bist oder wenig Urlaub nimmst. Wie geht es dir damit? Also wir haben da schon auch regelmäßige Check-ins und versuchen, so einen gewissen Puls in der Organisation aufzunehmen und zu kontrollieren. Das ändert sich aber natürlich auch je nach Phase, wie stressig es vielleicht manchmal ist. Vielleicht ist es mal mehr erforderlich, manchmal weniger. Aber diese Kontrollmechanismen sollte es auf jeden Fall geben, weil es ist halt schon so, dass wenn Menschen sich sehr mit ihrer Arbeit identifizieren, dass sie dann auch viel Zeit verbringen.
Ja, definitiv. Das finde ich schön, dass du sagst, dass es halt auch trotzdem da Mechanismen gibt, ne? Wo man dann einfach sagt, hey, okay, und wenn es nachher über einen Check-in ist mit der People Culture Managerin, aber dass man da auch immer noch gewisse Wege wieder hat, um genau dort aufeinander auch zu achten, sich gegenseitig auch zu supporten. Das finde ich sehr, sehr schön. Also vielen Dank auch dafür den Einblick. Noch eine Frage zum Abschluss, und zwar, ihr arbeitet jetzt selbst organisiert. Aktuell gibt es ja viele Unternehmen auch, ich sage jetzt mal, die jetzt weniger Erfahrung haben mit Selbstorganisation, für die das noch komplettes Neuland ist, die aus einer ganz klassisch hierarchischen Führung oder in dieser Führung gewachsen sind auch als Unternehmen. Wenn die jetzt sagen, boah, ich hätte mal Lust, das auszuprobieren, was würdest du sagen, brauchen die vielleicht für den Anfang, oder kannst du denen gewisse Tipps mit an die Hand geben, wie sie vielleicht starten könnten in die Selbstorganisation?
Also natürlich erstmal neue Narrative abonnieren. Nein, also kommt immer gerne auf uns zu, lasst uns dazu quatschen. Ich zeige euch super gerne auch unser Rollenboard, ich gebe euch einen Einblick. Wir haben jetzt am 13. März auch nochmal eine Toolparty, wo ihr auch wirklich unsere Tools und unsere Arbeitsform besser kennenlernt. Ich glaube, das wirklich erlebbar machen, was das bedeutet, ist, glaube ich, ein richtig wichtiger Punkt. Dann seid bereit, Zeit und Kosten zu investieren, weil, wie gesagt, das war mein erster Job und ich kannte kein anderes Arbeitsumfeld. Das ist schon schwierig. Noch schwieriger wird es, wenn wir alte Muster überschreiben. Genau, das sollte man sich auf jeden Fall gut überlegen. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, versucht wirklich mit euren Mitarbeitenden von Anfang an zu sprechen und die mit ins Boot zu nehmen, um abzustecken, bis zu welchem Grad die Selbstorganisation für euch überhaupt Sinn ergibt. Selbstorganisation einfach überzustülpen ist wahrscheinlich keine gute Idee, denn im Endeffekt geht es darum, Mitarbeitende zu befähigen. Und da sollte man eben zuallererst mit den Menschen reden, um die es da überhaupt geht, nämlich alle, also nicht nur Führungskräfte und nicht nur CEOs und EntscheiderInnen, sondern vom Werki, Praktikantin bis hin zum mittleren Management, alle und erstmal die Company kennenlernen und die Menschen, die darin leben und die Bedürfnisse gut zu verstehen. Und für mich ist es ein totaler Zugewinn, selbst organisiert zu arbeiten, vor allen Dingen, wie gesagt, mit einer zunehmenden Komplexität, mit Themen wie Vereinbarkeit von Familie und Job, ortsunabhängigem Arbeiten und auch dieses Thema Motivation. Im Hintergrund hat man natürlich immer Fachkräftemangel. Also es ist auf jeden Fall ein Weg, der sich lohnen kann. Deswegen, genau, vielleicht auch einfach mal ausprobieren und mit den Personen wirklich in Austausch gehen und mit denen quatschen, um die es da wirklich geht.
Ja, also das, was du gesagt hast, gerade das Thema Zeitinvest, das sehen Christina und ich auch immer wieder, dass man gerne Veränderungen möchte. aber die noch parallel zum Tagesgeschäft, was in gleicher Menge und Dauer ablaufen soll wie zuvor, quasi noch on top macht. Und das finde ich immer ein bisschen schade, weil gerade wenn ich Neues lerne, brauche ich auch die Zeit dazu, das zu verarbeiten, zu integrieren, zu üben. Und wenn ich dann genau diese Zeit nicht bekomme, dann sieht man an ganz vielen Stellen, dass es halt einfach stockt und irgendwie ein bisschen auf der Stelle tritt. Dann kommt Frust. Und von daher ist dieser Zeitinvest an vielen Stellen der Faktor schlechthin, an dem es an vielen Stellen mangelt. Und was ich auch schön finde, was du gesagt hast, mit Menschen reden und nicht über sie reden. Ne? Also da tendieren ja auch gerne Unternehmen und Organisationen dazu, dass es jetzt eine Veränderung braucht und dann wird das irgendwie entschieden. Und dann geht man den Weg, aber man hat vorher gar nicht mit den Mitarbeitern gesprochen, nämlich die, die das ja nachher letztendlich auch leben müssen, die das umsetzen müssen und die wahrscheinlich von der Veränderung am meisten betroffen sind. Von daher denke ich, zwei sehr wichtige Impulse: Zeitinvest und mit den Menschen reden, vor allem mit den Mitarbeitenden. Ja, genau. Auf jeden Fall möchte ich mich bei dir bedanken für das schöne Gespräch, für die Einblicke in die Selbstorganisation.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Und vielleicht können wir auch noch mal in die Show Notes die ganzen Links packen. Also zur neuen Narrative, den Link packe ich natürlich eh rein, aber vielleicht können wir auch noch den Link zur Tool Party und auch mal zu Nine Spaces noch mit reinpacken. Dann können
Sehr
sich
gerne.
HörerInnen auch gerne noch mal das alles anschauen, noch mal ein bisschen stöbern. Und ja, dann würde ich sagen, viel Spaß beim Ausprobieren der Selbstorganisation.
Yay.
Und dir vielen, vielen Dank für deine Zeit, die ganzen Einblicke und ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir in Kontakt bleiben und auch immer wieder mal miteinander schnacken und uns updaten, was so in unseren Welten passiert und läuft.
Das werden wir.
So.
Danke dir, Mandy.
Danke dir. Ciao.
Tschüss.